Jesus, wir wollen dich preisen über diesen Sonntag, über unserem Leben. Wir sehen immer wieder deine Größe, dein Handeln, dein Eingreifen. Und danke, dass du auch jetzt unsere Herzen bereit machst, dass dein Wort reden darf. Dass du unsere Herzen bereit machst, dass du aussäen darfst und dass Dinge in uns wachsen und uns Frucht bringen dürfen, unser Leben bereichern dürfen. Komm, Heiliger Geist, tu du auch dein Werk heute und übersetz uns Worte, so dass es für uns Worte des Lebens werden. In deinem Namen. Amen. Herzlich willkommen. Ist auch mal schön, in einem Gottesdienst zu predigen, wo es einen leichten Männerüberschuss gibt. Sonst ist es ja oft in unseren Gemeinden andersrum. Und ich freue mich drauf, dass wir heute in dem zweiten Part unserer Ewigkeitsserie sind. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder viel Alltagsrelevantes gepredigt. Und das ist richtig, richtig gut. Zu sagen, hey, wie kann ich meinen Glauben im Hier und Jetzt leben? Wie kann ich Reich Gottes jetzt und hier bauen? Aber dabei haben wir vielleicht ein bisschen aus dem Blick verloren, dass es auch um die Ewigkeit geht. Dass es auch darum geht, darüber sich Gedanken zu machen, wie lebe ich mein Leben im Hier und Jetzt, so dass ich da eine Ewigkeit daraus sich entwickelt, die uns voranbringt, die uns weiterbringt, die uns ja auch einen Gewinn in der Ewigkeit bringt. Und wir reden heute über den Lohn im Himmel. Eine Sache, die manchmal ein bisschen so ungnädig klingt. So. Das ist ein Thema, das vielleicht auch ja für manche Gnadentheologie eher schwierig ist. Aber Gott spricht darüber und wir wollen mal gucken, was das mit uns macht und wie das vielleicht auf unseren Alltag und auf unser Leben jetzt ja was in Schwingen bringt. Über der Predigtserie steht dieser Satz aus Prediger 3,11, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Wir alle haben diesen Wunsch und haben dieses Thema, dass wir irgendwann in unserem Leben über das Thema Ewigkeit stolpern. Und meistens ist es in Krisen, meistens ist es dann, wenn es ans Ende unseres Lebens geht oder wenn unser Leben auch bedroht ist, dann fangen wir uns an, über Ewigkeit und über das Thema, wie geht's denn danach weiter, Gedanken zu machen. Und das passiert nicht nur uns, das passiert eigentlich jedem Menschen über kurz oder lang mal, dass er sich darüber Gedanken macht, wie geht's denn weiter oder geht's überhaupt weiter nach dem Tod? Und das ist ein richtig guter Gedanke und wir als Christen sollten ganz bewusst immer wieder unser Leben darauf ausrichten, dass es eine Ewigkeit gibt, dass es uns bewusst ist, dass dieser Abschnitt hier bloß ein relativ kurzer Abschnitt ist, im Gegensatz zu dem, was in der Ewigkeit mit Gott im Himmel passieren wird. Wie sieht ein Leben aus, das von dieser Perspektive Ewigkeit geprägt ist? Wie können wir heute leben, so dass es passt zu dem, was wir in Ewigkeit leben wollen? Das ist die Frage, die uns beschäftigt und ich bin gespannt, was Gott da in uns tut. Ich habe das Gefühl, dass in dieser Predigtserie eine Ernsthaftigkeit drin liegt, ein Punkt drin liegt, wo Gott auch nochmal neu uns sagt, hey, macht ganze Sache mit mir. Lass es nicht zu, dass ja dieses Thema Ewigkeit auf die lange Bank geschoben wird und wir irgendwann uns mal drüber Gedanken machen, wenn es an unser Ende unseres Lebens geht. Nee, ich glaube, dass da eine Ernsthaftigkeit drin liegt von Gott, dass er sagt, hey, wir sollten uns jetzt Gedanken machen, wie unser Leben in Ewigkeit aussehen soll mal. Unser heutiger Bibelvers, der so durch die ganze Predigt zieht, steht in Matthäus 6 und stammt von Jesus persönlich. Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dieser Vers aus der Bergpredigt ist eine Mahnung daran zu sagen, hey, wo geht dein Leben hin? Welche Prioritäten hat dein Leben? Und wir schauen uns mal vier Fragen an. Was ist das überhaupt für ein Schatz, von dem Jesus hier redet? Wie geht es, dass wir diesen Schatz sammeln? Gibt es vielleicht sowas wie göttliche Schatzsucherregeln? Und wie wirkt sich dieser Schatz im Himmel aus? An den Fragen wollen wir heute entlang gehen und wir starten mit der Frage, was ist das für ein Schatz? Jesus beantwortet das erstmal in einem Doppelgleichnis in Matthäus 13. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Und ein zweites Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Hier wird der Schatz verglichen mit dem Himmelreich, dass wir diesen Zugang zum Himmel gefunden haben, dass wir eine Möglichkeit haben, im Himmel mit ihm zu sein. Und es zieht sich eine Sache durch beide Gleichnisse durch, und das ist die Freude. Das ist diese Freude, alles wegzugeben, nur um das eine zu haben. Und nicht, weil man muss, weil einer gezwungen wurde, weil man es antrainiert hat. Ja, als Christ muss man sich ja über das Himmelreich freuen. Sondern beides Mal ist es eine tiefe Freude. Ich habe was gefunden, was mir so wertvoll ist, dass alles andere an Wert verliert. Und ich glaube, das ist so ein erster Ansatzpunkt, wo es um unsere inneren Prioritäten geht. So, ist das Himmelreich noch immer das Wertvollste, was du jemals gefunden hast in deinem Leben? Und gibst du freudig andere Sachen weg, damit du dieses Himmelreich haben kannst? Das ist die erste Frage, die uns, glaube ich, Gott heute in dieser Predigt stellt. So, wo sind meine Prioritäten? Fange ich doch wieder an, Reichtümer hier auf der Erde zu sammeln? Fange ich doch wieder an, dass Dinge, die nur irdisch sind und sich hier in unserem jetzigen Leben irgendwie auswirken, wieder so wichtig werden, dass es anderes, ja, dass das Himmelreich an Wert verloren hat für uns? Witzig ist auch, dass in dem Beispiel, in dem ersten, dass es ein zufälliges Finden ist. Es scheint es zu geben, dass wir manchmal wie über das Himmelreich stolpern. Dass wir an Momente kommen, wo wir das Himmelreich finden, ohne dass wir es überhaupt gesucht haben. Und ich glaube, das ist eine tiefe, tiefe Erkenntnis, dass es immer wieder Momente gibt, wo Gott uns findet. Wo Gott derjenige war, der sich aufgemacht hat, dich zu finden und du gar nicht auf die Suche gegangen bist. Lass uns an den zweiten Punkt gucken. Dieser Schatz scheint also das Himmelreich erstmal zu sein. Dieser Schatz scheint erstmal zu sein, dass es das unser Hauptschatz ist und dass das ist, worum es eigentlich geht. Und wie viel Einfluss das auf unsere Prioritäten haben darf, wie viel Freude wir noch haben in unserem Herzen über das, was wir gefunden haben im Reich Gottes. Das ist mal der erste Punkt, wenn es um Schatzsuchen geht. Aber lasst uns mal gucken, wie geht es mit diesem Sammeln von Schätzen? Und wir werden merken, dass es noch weit, weit darüber hinausgeht, als nur, dass wir einmal das Himmelreich gefunden haben. Sondern dieses Schätze sammeln fängt damit erst an. Diese Prioritätenliste hat sich verschoben. Das Himmelreich wurde zu unserer größten Freude, zu unserem größten Schatz. Aber wir können weiterhin in diesem Himmelreich auch noch weiter Schätze sammeln. Und da gucken wir uns in Kolosser 3, die Verse 23 und 24 an. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr direkt dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit himmlischem Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus dem Herrn. Alles tut dem Herrn. Das ist ein spannender Vers, weil der nochmal beschreibt, wie funktioniert das mit dem Himmelreich. Wir haben es gefunden. Jetzt könnte man sagen, jetzt müssen wir halt eine Weile ausharren, bis wir in den Himmel kommen, dann ist alles erledigt. Hier geht jetzt die Reise weiter. Wie funktioniert es mit dem Schätzesammeln? Alles so zu machen, was wir hier tun auf der Erde, als würden wir dem Herrn direkt dienen. Wir können also Schätze sammeln bei unserer ganz natürlichen Arbeit. Wenn du irgendwo im Geschäft bist, im Büro bist. Es gibt die Möglichkeit, dass du selbst da Schätze sammelst. Wenn du es mit dieser Herzenshaltung machst, egal was ich tue, ich mache es nicht für irgendwelche Menschen um mich herum, sondern ich mache alles für den Herrn. Ich mache alles mit dieser Einstellung, Gottes Wille über meinem Leben. Ich mache alles mit diesem großen Punkt, dass Gott es prägen darf, dass Gott mich ja in meiner ganz natürlichen Arbeit nehmen darf. Ich habe von einem älteren Prediger mal eine Predigt gehört, der hat gemeint, was ist der Unterschied zwischen einem christlichen Maurer und einem nichtchristlichen Maurer? Und er hat beschrieben, sagt, beide können die Wand gleich gut aufstellen, aber der eine tut es für den Herrn und der andere nicht. Der eine sammelt dabei Schätze im Himmel, der andere nicht. Ich glaube, in unserem ganz normalen Tun können wir laut diesem Vers Christus dienen, in dem, was wir machen, in dem, was wir ganz normal in unserer täglichen Arbeit tun, ob es Hausarbeit ist, ob es in der Familie ist, ob es im Büro ist. All das sind Möglichkeiten, Schätze im Himmel zusammen, wenn wir es so tun, als würdet ihr direkt dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Und wie sieht diese Arbeit dann ganz praktisch aus? In Matthäus 25 gibt uns Jesus so ein bisschen ein Gleichnis dafür. Es geht, ich lese euch die Verse davor vor, bevor wir dann an Vers 40 hinkommen. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, habt ihr mir zu trinken. Und als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Herr, werden dann die Gerechten fragen. Wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich denn krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König erwidern, ich versichere euch, was ihr für eines meiner geringsten geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Jesus beschreibt hier noch eine dritte Art von Schatzsuche und Schätze sammeln. Er beschreibt, was es bedeutet, wenn wir uns um andere kümmern. Wenn wir unser Leben dafür einsetzen und immer wieder auch uns einen Wert drauf legen, zu sagen, ich kümmere mich um das Wohl von anderen Menschen. Da habt ihr direkt mir gedient. Ihr habt direkt euch einen Schatz gesammelt. Ihr habt direkt an deren Stellen euch dafür eingesetzt, dass was für mich getan wurde. Erinnert euch nochmal an die Kolosserstelle. Tut alles so, als würdet ihr es direkt für mich tun. Auch im Umgang mit euren Mitmenschen, auch im Umgang mit Leuten, die ihr trefft im Alltag, gibt es die Möglichkeit, jedes Mal Schätze im Himmel zu sammeln. Alles, was wir ihnen tun, das habt ihr Gott direkt getan. Wir scheinen also nicht nur im Reich Gottes irgendeinen Schatz zu finden, sondern Schätze sammeln funktioniert in unserem Alltag. Schätze sammeln funktioniert hier in unserem ganz natürlichen Umfeld, bei unserer natürlichen Arbeit, im natürlichen Umgehen mit Menschen um uns rum. Und es gibt noch eine ganz besondere Schatzsuche, die Gott uns als Auftrag gegeben hat. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Das ist dieser Auftrag, den auch wir haben in Matthäus 28, rauszugehen und Schätze zu suchen. Das ist das Wertvollste, was Gott auf dieser Welt hat. Er will, dass Seelen gerettet werden, dass Menschen zum Glauben kommen und wir dürfen Teil dieser Schatzsuche auch sein. Lass uns mal gucken, was für Regeln es für diese Schatzsuche gibt. Nach welchen Prinzipien wird, wie eine andere Stelle es nennt, dieser Lohn im Himmel verteilt? Nach welchen Prinzipien sammeln wir Schätze für unsere Ewigkeit, die einen Sinn haben und die einen Wert haben in der Ewigkeit, die nicht verloren gehen werden? Ich möchte anfangen mit Offenbarung 22, Vers 12. Ja, ich komme bald und bringe jeden den Lohn mit, der seinem Werk entspricht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Diesen Vers kann man als Versprechen sehen oder als Warnung. Das kann auf der einen Seite ein Versprechen sein, zu sagen, hey, Jesus sieht alles. Jesus sieht jede Mühe, die du dir gibst. Jedes Mal, wo du dich für ihn einsetzt. Und all das, da wächst ein Lohn im Himmel für dich, den du irgendwann genießen kannst in der Ewigkeit. Da wird was gesammelt und Jesus sieht es und du wirst dafür irgendwann eine Belohnung bekommen. Du wirst diese Möglichkeit haben, dass im Himmelreich du dafür reich entlohnt wirst. Man kann das Ganze auch als Warnung sehen, zu sagen, hey, wie sieht denn mein Werk aus hier auf dieser Erde? Wie sieht's denn aus mit meinen Schätzen im Himmel? Wie viel habe ich da gesammelt? Wie viel ist mein eigener Wille? Wie viel ist Wille Gottes, der in meinem Leben passieren darf? Und ich habe für mich beschlossen, ich will erstmal positiv an diesen Vers rangehen. Ich will erstmal rangehen mit dieser Einstellung, Jesus sieht die Mühe, die ich mir mache. Jesus sieht das, was ich einsetzen will in sein Reich. Jesus sieht jedes Mal, wo ich mich bemühe, freundlich zu anderen Menschen zu sein. So wie Peter gesagt hat, heute mal jemand anzulächeln. Und das zweite Prinzip, das in seinem Reich bei den Schatzsucherregeln wohl gibt, ist das sogenannte Prinzip von Saat und Ernte. 2. Korinther 9, Vers 6, Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Das heißt, wir haben einen direkten Einfluss auch auf das, wie unser Lohn im Himmel aussehen wird. Wenn ich keine Lust habe, Menschen anzulächeln, wenn ich keine Lust habe, freundlich zu anderen zu sein, werde ich auch wahrscheinlich wenig zurückbekommen. Das wird meinen Lohn im Himmel schmälern. Und wenn ich aber einsetze, wenn ich reingebe, wenn ich mich investiere, da ist diese Möglichkeit, eine reiche Ernte auch einzuführen. Eine reiche Ernte zu bekommen. Und jedem Bauer ist klar, ohne Saat keine Ernte. Und ich glaube, dass das uns immer wieder mal bewusst werden darf, wie viel Zeit setze ich ein? Wie viel Herzblut gebe ich ins Reich Gottes? Wie viel engagiere ich mich dafür? Wie sind meine Prioritäten angeordnet, dass Reich Gottes gebaut wird in meinem Leben? Wie viel Platz darf Jesus einnehmen? Wie viel Platz darf das einnehmen, dass ich mich nicht um meine Bedürfnisse nur kümmere, sondern auch um die Bedürfnisse von anderen Menschen? Ich glaube, dass Gott uns da immer wieder herausfordert zu sagen, hey, sei reichlich, gib und du wirst gesegnet werden. Dieses Prinzip, dass von nichts nichts kommt, ich glaube, das darf uns immer wieder bewusst werden. Zu sagen, hey, wir dürfen einsetzen und wir dürfen aussehen und wir dürfen uns investieren und wir dürfen wissen, Gott sieht es alles und Gott wird uns das im Himmelreich auch entlohnen. Eine dritte Sache, die mich sehr entspannt, ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. In Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Viele von euch kennen die Geschichte. Das ist ein Gleichnis, das Gott erzählt. Oh, das war es noch nicht. Das ist ein Gleichnis, das Gott erzählt, wo es um anvertraute Gaben geht. Wo es unterschiedliche Maße gibt. Dem einen werden 5 Talente, dem anderen 2 Talente, dem dritten wird 1 Talent anvertraut. Verzeiht mir den blöden Bildwitz. Und bei diesen unterschiedlichen Maßen, dieses unterschiedliche Maß, das Gott benutzt, um Menschen was anzuvertrauen, das erwartet er auch unterschiedliche Dinge. Der eine, der 5 Talente hat, kommt nachdem der Verwalter zurückkommt, kommt er zurück und sagt, ich habe es vermehrt. Aus 5 Talenten sind 10 Talente geworden. Der 2 hatte, hat es auch vermehrt. Aus 2 Talenten sind 4 Talente geworden. Und dann gibt es den einen, der das eine Talent hat, der es nicht vermehrt hat, der es vergraben hat, weil er Angst hatte. Über den reden wir gleich noch. Aber was ich damit sagen will, die Geschichte, ich habe die oft so gelesen und gesagt, Mann, warum ist Gott so ungerecht? Warum verteilt er nicht jedem gleich viel? Es gibt übrigens noch ein anderes Gleichnis, da kriegt jeder gleich viel. Wenn du mal im Lukas lest, da gibt es ein ähnliches mit den Pfunden. Aber hier an der Stelle verteilt Gott unterschiedliche Maße. 5, 2 und 1. Und ich habe es oft so als Ungerechtigkeit empfunden. So, warum kriegt der eine mehr als ich? Und oftmals ist mein Leben auch so. Ich denke mir, ach, warum kann ich nicht so gut formulieren wie Thomas? Warum verdiene ich nicht so viel Geld wie der und der? Warum ist das und das nicht in meinem Leben so? Aber eigentlich könnten wir das auch andersrum sehen. Zu sagen, hey, Gott erwartet von dir nur, dass du das, was du hast, dass du es einsetzt. Gott erwartet nicht von dir, dass du der nächste Reinhard Bonke wirst und dass du nachher mal 1 Million Seelen gerettet hast und die alle mit dir in den Himmel gehen. Er erwartet, dass du in dem Maß, das Gott dir gegeben hat, dass du darin treu bist. Und das ist eine Sache, was ich sehr, sehr fair finde andersrum. Zu sagen, Gott schenkt mir was, Gott gibt eine Gabe in meinem Leben, gibt mir ein Talent mit, gibt mir Fähigkeiten, Möglichkeiten mit, gibt mir vielleicht die finanziellen Mittel dazu mit und ich darf sie einsetzen. Die schlechte Nachricht, keine Gleichbehandlung für alle. Die gute Nachricht, sei einfach treu in dem, was Gott dir anvertraut hat. Und erwart nicht, dass du noch mehr leistest als das, was Gott dir gegeben hat, sondern nimm das und setz es ein fürs Reich Gottes. Und Gott wird dich dafür belohnen. Diese Treue wird belohnt. Es geht nicht um die Stückzahl, die du nachher leistest, wie beim Daimler am Band oder so, sondern es geht darum, dass du das, was Gott dir in dein Leben reingelegt hat, dass du da treu drin bist und dass du das investierst. Eine Sache, die ich, bevor ich mir diese Regeln für den Lohn und für das Reich Gottes angeguckt habe, noch nie gelesen habe, oder ich habe es wahrscheinlich mehrmals gelesen, aber immer überlesen, ist, dass wir sogar für fremden Lohn einsacken können. Dass es Lohn gibt, den wir bekommen, obwohl wir nicht mehr verdient haben. Und das ist die Stelle in Matthäus 10, Vers 41 und 42. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Wieder eine Stelle, wo Jesus selber redet. Und anscheinend gibt es dieses Prinzip im Reich Gottes, wenn ich mich in Menschen investiere und gastfreundlich bin, in Menschen, die einen Lohn eines Propheten bekommen, die der Lohn oder die Propheten sind, die Gerechte sind, die sich einsetzen für das Reich Gottes. Und ich mich in diese Menschen investiere, scheine ich ihren Lohn zu bekommen. Nicht, dass die ihn halt auch einbekommen, aber ich kriege ihn mit. Da ist für mich nochmal was aufgeploppt, was mir einfach so gar nicht bewusst war. Wenn ich andere Menschen unterstütze in ihren Gaben, wenn ich andere Menschen unterstütze und ein Ermutiger bin, ein gastfreundlicher Mensch bin, wenn ich das feiere, welche Gabe in deinem Leben ist und das immer wieder auch befeuere, dich ermutige, sie einzusetzen, scheine ich da auch einen Lohn im Himmel dafür zu kriegen. Das fand ich eine coole Sache, wo ich dachte, ja, das wollen wir als Gemeinde mehr und mehr tun. Ich möchte jemand sein, der die Gabe Gottes in dir feiert. Und wenn du eine prophetische Gabe hast, dann möchte ich jemand sein, der das fördert und das unterstützt. Wenn du die Gabe der Gastfreundschaft hast, möchte ich jemand sein, der das fördert und unterstützt und sich gern von dir einladen lässt. Nein, war ein Witz. Aber ich glaube, da steckt was Tiefes für uns als Gemeinde drin. Lass uns lernen, uns gegenseitig zu ermutigen in den Gaben, die Gott in unser Leben reingelegt hat. Und lass uns lernen, das anzufeuern. Wo kann ich dich unterstützen, dass du deine Gabe ausleben kannst? Wo kann ich derjenige sein, der dich aufnimmt und der zu dir gastfreundlich ist, der sich um deine Bedürfnisse wie Essen und Sauberkeit und sonst was kümmert, damit du deine Gabe als Prophet einsetzen kannst hier in der Gemeinde? Und ich bekomme dafür einen Lohn. Coole Sache. Lasst uns gegenseitig das feiern, welche Gabe in unser Leben reingelegt hat. Und eine letzte Sache, die leider etwas hart ist, aber auch wahr. Es gibt auch im Reich Gottes sowas wie eine Unterlassungsstrafe. Wir haben gerade dieses Gleichnis gehört und es gibt diesen letzten Knecht, der das eine Talent hat und der es nicht einsetzt. Und der Ausreden hat, der sagt, ach, ich wusste doch, dass du so ein harter Typ bist, deshalb habe ich es lieber vergraben, der Angst hat, der aber auf jeden Fall nichts tut. Und da steht in Matthäus 25, Vers 30, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Es gibt auch sowas wie eine Unterlassungsstrafe im Reich Gottes. Wenn du das Reich Gottes annimmst, aber nicht verstanden hast, dass es auch darum geht, dass du das Reich mit vorantreibst, dass du Gottes Reich ausbaust, dass du dich einbringst mit dem, was du hast, sondern du sagst, nö, das geht mich alles nichts an, Hauptsache ich bin errettet. Da gibt's einen Ort, das nennt hier Jesus selber in dem Gleichnis, der Ort, wo es Heulen und Zähneklappern gibt. Und das ist eine richtig harte Geschichte, weil das ist in der Bibel das Bild für die Hölle. Das ist das Bild für den Ort, wo es keine Erlösung und keine Gnade mehr gibt. Und ich glaube, dass das eine echte Mahnung ist an uns, immer wieder zu sagen, hey, was hat Priorität in meinem Leben? Was darf Priorität haben in meinem Leben? Und es geht nicht um das Maß, wie weit du dich einsetzt, sondern es geht um jemanden, der sagt, ich setze mich überhaupt nicht dafür ein. Ich arbeite nicht mit. Ich nehme das, was ich habe und vergrabe es. Ich setze es nicht ein. Ich bin nicht freundlich zu anderen. Ich lächle niemand an. Ich bin nicht jemand, der seine Arbeit mit dem Bewusstsein macht, alles, was ich tue, soll so sein, dass es direkt dem Herrn dient. Jemand, der nicht anfängt, andere Gaben in den Leben von Menschen zu feiern, der nicht überhaupt drüber nachdenkt, was hat Gott in mein Leben reingelegt und wie kann ich es einsetzen, wie kann ich es vermehren, wie kann ich es zu einem Wachstum des Reiches Gottes beibringen. Für die gilt, hey, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Für mich war das nochmal ein relativ harter Eingriff, zu sagen, hey, da gibt's einen Punkt, wo Leute, und er redet ja nicht von Nichtchristen, sondern in diesem Bild redet Jesus von Menschen, die schon seine Knechte sind, die schon dem Verwalter dienen. Und da gibt es anscheinend einen Knecht, der trotzdem beschließt, der, solange der Verwalter weg ist, grabe ich alles ein und ich setze mich nicht dafür ein. Und diese Warnung, finde ich, ist schon hart. Lasst uns gucken, dass wir uns für das Reich Gottes einsetzen. Nicht aus einer Angst heraus, sondern aus einem Moment, wo wir merken, da können wir in unsere Ewigkeit investieren. Da kann für uns ein Lohn im Himmel rauskommen. Jetzt habe ich ganz, ganz viel über, es gibt dann einen Lohn, es gibt Schätze, wie können wir sie sammeln, was ist dieser Schatz, geredet. Aber was bewirkt denn dieser Schatz überhaupt? Was ist denn diese Grundmotivation ganz am Ende, dass wir überhaupt uns dafür einsetzen in unserem Leben? Was motiviert uns denn überhaupt, dass wir sagen, hey, wir nehmen das und das darf Prioritäten unseres Lebens verändern? Ich glaube, wir müssen uns diese Grundregeln mal anschauen. In Matthäus 18, Vers 1 bis 5 gibt es eine Stelle, wo Jesus drüber redet, dass es im Himmelreich einen Größten gibt. Es scheint so etwas wie eine Herrschaftsstruktur im Himmel zu geben. Es gibt geringere und es gibt höhere. Und er bringt es in dem Bild über das Kind. Die Jünger kamen zu Jesus und fragen ihn genau diese Frage. Wer ist nämlich der Größte im Himmelreich? Und Jesus stellt ein Kind in die Mitte und sagt, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Die Stelle war eine der Stellen, die uns motiviert hat, Pflegekinder aufzunehmen. Weil wir immer wieder spüren, dass da Gottes Geist drauf liegt, wenn wir uns um die Geringsten kümmern, dass er Dinge uns entlohnt, dass er uns segnet, jetzt schon, aber auch nachher im Himmelreich. Und mir zeigt es ein bisschen, wir kommen ja viel von so einer basisdemokratischen Haltung her. Hey, wir sind alle errettet, wir sind alle Geschwister, wir sind alle gleich. Aber wenn Jesus über das Himmelreich redet, scheint er von Strukturen zu reden. Da gibt's geringere und größte. Da gibt's, wer der Größte sein will, da gibt's andere Regeln, als wir die vielleicht auf unserer Welt hier kennen. Keine Gleichmacherei im Himmel. Und warum braucht es überhaupt diesen Lohn oder ist der Himmel nicht Lohn genug? Es scheint so zu sein, dass wir, wenn wir im Himmel sind, dass es da unterschiedliche Maße gibt, wie wir die Ewigkeit verbringen können. Es gibt diese Herrschaftsstrukturen. Ich habe vorher schon erzählt, dass es dieses zweite Gleichnis von den anvertrauten Pfunden gibt. Und da wird dann drüber geredet, dass Menschen im Himmel dann die Herrschaft über 10 oder über 5 oder über eine Stadt bekommen. Also es scheint sowas zu geben wie Fürsten, es scheint sowas zu geben wie, wenn wir die Engelstrukturen angucken, es scheint sowas zu geben, dass es auch unter den Engeln niedriger und höhere gibt. Und ich glaube, dass das auch ist, was wir im Himmel merken werden. Eine zweite Sache ist, die Offenbarung redet davon, dass wir im Himmel neue Namen bekommen. Das war mir auch lange Zeit nicht bewusst. Offenbarung 2,17, ich werde ihm einen weißen Stein geben, in dem ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Namen haben in der Bibel immer eine besondere Kraft und einen Ausdruck über das, was diese Person ist. Und ich glaube, dass das, wie wir unser Leben leben, auch darüber entscheiden wird, wie dieser Name im Himmel nachher über uns ausgesprochen wird. Und also ich möchte nicht derjenige sein, der im Himmel fauler Knecht heißt. Und das Dritte ist, die Bibel schreibt ganz oft von Kronen. Die Bibel schreibt ganz oft davon, dass es Kronen gibt, die uns aufgesetzt werden im Himmel. Der Paulus sagt, die Gemeinde in Philippi, ihr seid meine Krone im Himmel. Es wird mein Ruhm sein im Himmel, dass ich euch mit gegründet habe. Oder über den Timotheus sagt er, Du wirst meine Krone sein, die ich im Himmel habe. Diese Kronen scheinen was zu sein, wo Gott irgendwie so eine Art Belohnung gibt. Es wird in der Bibel oft von der Krone des Lebens gesprochen, die uns aufgesetzt wird und die wir im Himmel tragen. Es scheint nicht so zu sein, dass im Himmel alles gleich ist, sondern es scheint Einfluss zu haben, wie unser Leben hier gelebt wird, wie nachher unsere Ewigkeit aussieht. Und nochmal, wenn wir uns angucken, wie viel Abschnitt ist unser Leben, wie viel ist der Himmel, ich glaube, wir sollten uns Gedanken machen, wie wir die Ewigkeit verbringen sollen, wollen und sollen. Und wir sollen uns darüber Gedanken machen, wie sieht unser Leben hier aus? Welche Prioritäten hat unser Leben hier, damit wir ein gutes Leben in Ewigkeit haben? Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, sondern sammelt euch lieber Schätze im Himmel. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ich wünsche mir zutiefst, dass mein Herz jetzt schon verwurzelt ist im Himmel. Dass mein Herz Prioritäten hat hier auf der Erde, die nachher einen Ewigkeitswert haben. Ich wünsche mir, dass mein Leben so gestaltet ist, dass in dem Moment, wenn ich mich, wie ich mich hier verhalte, dass das Dinge sind, wo ich mir einen Lohn im Himmel sammle, weil ich Gott in den Mittelpunkt stelle. Ich weiß nicht, wo dein Punkt ist, wo du spürst, dass du Dinge hast, die eher hier irdischen Reichtümern gilt. Wo du dein Leben einsetzt für Dinge, die eher dazu führen, dass du hier ein schönes Leben hast. Ich glaube, dass wir immer wieder neu unsere Prioritäten angucken sollten und drauf gucken sollten, was ist es, was uns voranbringt. Ich habe es mal überschrieben mit Carpe Diem. Nutz die Zeit hier. Nutz die Zeit, die du hier auf der Erde hast, um himmlische Reichtümer zu sammeln. Nutz diese Zeit und deine Prioritäten auch nochmal neu zu sortieren auf das, was einen Ewigkeitswert hat. Im Schwäbischen sagt man so schön, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du wirst nichts mitnehmen können. Und es gibt ganz viele Sachen, die haben keinerlei Wert im Himmel. Aber es gibt Dinge, die können wir jetzt durch unser Leben jetzt, durch unsere Prioritäten, über das, was wir tun und auch nicht tun, können wir beeinflussen, wie unsere Zukunft und unsere Ewigkeit aussieht. Und lass uns da immer wieder drauf gucken. Und ich weiß, das fällt uns brutal schwer. Es fällt uns schwer, uns was vorzustellen, für das wir gar keine Vorstellungskraft haben. Wie das mal im Himmel sein wird, wie das funktionieren wird. Wir haben bloß so Anhaltspunkte, wo Jesus über die Ewigkeit redet. Und wir können diese Anhaltspunkte nehmen, und entweder wir nehmen sie ernst oder wir schieben sie zur Seite. Mir ist wichtig, dass ich für mich das ernst nehme. Und ich möchte euch bitten, dass ihr nach und nach anfangt, euch darüber auch zu Gedanken zu machen. Wie soll eure Ewigkeit aussehen? Was darf das an Kraft entwickeln? Was darf das alles auch an euren Prioritäten verändern? Im alten Lutherdeutsch steht da, tut alles als dem Herrn. Ich habe euch die neuere Übersetzung vorgelesen. Dient so, als würdet ihr es direkt Gott tun und nicht den Menschen. Ich glaube, das ist diese Grundeinstellung hier auf der Erde. Dass wir uns bewusst sind, egal was wir machen und ob die Arbeit noch so einfach ist, ob es abspülen ist, Wäsche machen ist oder Straße kehren. Wir haben alle immer die Möglichkeit, diese Dinge zu tun mit dem Bewusstsein. Wir tun sie so, als würden wir es Gott direkt tun. Und dann sammeln wir da drin Schätze oder wir machen es, weil man es halt machen muss. Ich glaube, das ist die Prioritätenfrage in unserem Herzen, wo der Schalter irgendwann mal umgelegt werden darf. Und zu sagen, hey, egal was wir tun es in dem Bewusstsein, wir tun es für Gott. Und dann sammeln wir Schätze, die uns in der Ewigkeit ja nicht verloren gehen, sondern wo Gott sich dran erinnern wird. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Und ich möchte mit uns beten. Jesus, wir haben keine wirkliche Vorstellung davon, wie die Ewigkeit aussehen wird mit dir. Aber Herr, wir haben Anhaltspunkte, wie du drüber redest und wie du drüber sprichst und welche Regeln dort gelten werden im Himmel. Und Herr, mein Wunsch ist, dass wir jetzt schon ein Leben leben, das darauf abzielt, eine gute Ewigkeit mit dir zu verbringen. Ein Leben, das jetzt schon darauf abzielt, dass wir ja Schätze im Himmel gesammelt haben und nicht hier auf der Erde. Herr Jesus, wir beten, dass du immer wieder mit deinem läuternden Feuer kommst und dass du das verbrennen lässt, was bloß Stroh ist und was nichts taugt. Und dass du uns zeigst in unserem Leben, was wirklich einen Ewigkeitswert und Bestand hat in der Ewigkeit. Und da wollen wir unsere Kraft investieren. Da wollen wir unser Herzblut investieren, unsere Zeit. Herr, zeig uns, wo wir Dinge tun, weil es unser eigener Wille ist, weil es unsere eigenen Bedürfnisse befriedigt. und helf uns, die Prioritäten dann neu zu sortieren. Herr, wir beten, dass du uns das wirklich aufs Herz schreibst, dass egal, was wir tun, dass wir es in diesem Bewusstsein tun, dass wir es für dich machen. Und Herr, dann geht es gar nicht mehr so groß darum, was wir tun, sondern es geht darum, mit welcher Herzenseinstellung wir es machen. Und mit welchem Bewusstsein über das machen, dass wir mal die Ewigkeit mit dir verbringen werden. Jesus, komm du und rede du in unsere Herzen, Herr. Zeig du auf, wo Dinge schräg sind, wo wir in Dinge investieren, die keinen Wert haben und die vielleicht nur hier auf der Erde einen Wert haben. Zeig du uns, wo du nicht im Mittelpunkt unseres Lebens bist und wo wir dich nicht vor Augen haben, wenn wir hier arbeiten, wenn wir hier Kraft und Zeit in Dinge investieren. Ich habe so das Gefühl, dass der Heilige Geist zu dir sprechen will. Dir Dinge zeigen will, ja, die nur hier irdische Dinge sind, die keinen Ewigkeitswert haben. Dass Gott dir zeigen will, wo du Dinge vorantreibst und Kraft investierst, die zwar dein Wille sind, aber nicht Gottes Wille. Und wenn Gott da zu dir spricht, dann bring ihm die Dinge. Leg sie ihm hin. Bitte ihn, dass er dir eine Sicht aus der Ewigkeit gibt, was Wert hat und was keinen Wert hat. Dass er dir eine hilft, dass du in dem Gedanken, dass er, dass alles ihm dienen soll, die Dinge angreifen kannst, die vor dir liegen. Jesus, und so möchte ich beten, dass du es immer wieder neu bist, der uns hilft, unsere Prioritäten in unserem Leben zu sortieren, der uns hilft, gute Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen, die dich in den Mittelpunkt des Lebens stellen, Entscheidungen, die dir dienen, die deinen Willen im Vordergrund haben. Seid gesegnet mit Kraft aus der Höhe, da wo ihr vielleicht neu euer Leben sortieren müsst, neue auch Rituale in eurem Leben braucht, um Gott mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Seid gesegnet, ja, mit seiner Kraft, das auch umzusetzen. Im Namen Jesu. Amen.